Hallo und herzlich willkommen, liebe Eltern. Wir freuen uns, dass Sie unseren Podcast begleitend zum Meki-Projekt eingeschaltet haben. Wir, das sind Annika Sembitsch
und Judith Stumm
von der Charité Universitätsmedizin Berlin. Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, haben wir in unserem Modellprojekt Meki in einem Team aus Forscherinnen und therapeutischem und medizinischem Fachpersonal ein stationäres Rehabilitationskonzept entwickelt. Das Reha-Konzept wird in der Klinik Schönsicht in Berchtesgaden umgesetzt und richtet sich an Kinder und Jugendliche mit mehr oder weniger ausgeprägten internetbezogenen Störungen. Und wir werden die Umsetzung dieses Programms erproben und auswerten. Für einen nachhaltigen Effekt ist es uns wichtig, Sie als Eltern mit einzubeziehen. Deswegen gibt es begleitend zur Reha die Gruppengespräche für Eltern und eben diesen Podcast. Auf diesem Weg möchten wir Sie begleiten und Ihnen eine Hilfestellung bieten. Willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Sembitsch und ich bin Gesundheitswissenschaftlerin an der Charité in Berlin.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Judith Stumm, ich bin Physiotherapeutin und ebenfalls Gesundheitswissenschaftlerin mit dem Fokus auf Kinder- und Jugendrehabilitation. Und ja, wir widmen uns heute einem Thema, das für alle Eltern von Jugendlichen von großer Bedeutung ist, und zwar geht es um die Gefahren im Internet. Es geht um Cybermobbing, Grooming und Hate Speech.
Begriffe, die man vielleicht schon oft gehört hat, aber einige von Ihnen wissen eventuell nicht so genau, was eigentlich dahinter steckt. Unser Ziel ist es, Ihnen heute einen Überblick zu geben, was bedeuten diese Phänomene, welche Risiken gehen von Ihnen aus und welche Rechte und Pflichten haben Sie als Eltern? Und ganz wichtig, wie können Sie Ihre Kinder unterstützen?
Genau, wir wollen Sie informieren und Ihnen konkrete Hinweise und Tipps an die Hand geben. Denn auch wenn diese Gefahren real sind, gibt es viele Möglichkeiten, Kinder bzw. Jugendliche zu schützen und stark zu machen.
Und noch ein kleiner Hinweis zum Anfang. Alle Webseiten, die wir heute nennen werden, erhalten Sie noch einmal separat.
Starten wir mit Cybermobbing. Darunter versteht man das gezielte, wiederholte Belästigen, Bloßstellen oder Ausgrenzen über digitale Kanäle, also in Chats, über soziale Netzwerke, Messenger oder eben auch in Online-Spielen.
Zum Beispiel ein peinliches Foto wird ohne Zustimmung verschickt oder hochgeladen. MitschülerInnen verbreiten Gerüchte in einer WhatsApp-Gruppe oder jemand wird absichtlich aus einer Online-Community ausgeschlossen. Das kann sich für Jugendliche unglaublich verletzend anfühlen.
Das besonders belastende Cybermobbing hört nicht an der Haustür auf. Es kann rund um die Uhr stattfinden und durch die digitale Reichweite kann es Hunderte oder sogar Tausende Menschen erreichen.
Die Folgen können sozialer Rückzug, Verlust von Selbstvertrauen, Entwicklung sozialer Ängste oder depressive Symptome sein. Im schlimmsten Fall können Suizidgedanken auftreten.
Der wichtigste Schutz hierbei ist Vertrauen. Nur wenn Jugendliche das Gefühl haben, sie können sich ihnen anvertrauen, ohne Schuldzuweisungen und oder Bestrafung fürchten zu müssen, können sie als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ihr Kind auch unterstützen.
Ganz grundsätzlich gilt, dass Eltern verpflichtet sind, das Wohl ihrer Kinder zu schützen. Rechtlich gesehen kann Cybermobbing eine Straftat sein, etwa Beleidigung, Bedrohung oder üble Nachrede. Wichtig ist in so einem Fall daher, Beweise zu sichern, also Screenshot zu machen, Chatverläufe zu speichern oder auch die Schule einzubeziehen. Viele Schulen haben Anti-Mobbing-Konzepte. Es lohnt sich also, in der Schule Ihres Kindes mal nachzufragen und um Unterstützung zu bitten. Außerdem gibt es Beratungsstellen, die Sie und Ihr Kind unterstützen.
Ähnliches gilt auch für das Thema Online-Grooming. Damit bezeichnet man das gezielte Ansprechen von Kindern oder Jugendlichen durch Erwachsene mit dem Ziel sexuellen Missbrauchs. Das läuft meist schleichend ab. Täter geben sich auf Online-Plattformen wie TikTok oder Snapchat oder auch Videospielen häufig als gleichaltrige Jugendliche aus, verwickeln sie in harmlose Gespräche, bauen Vertrauen auf und machen Komplimente. Nach und nach wird die Beziehung intimer.
Später folgen sexualisierte Gespräche. Es wird um Fotos gebeten, Videos oder sogar Treffen. Und das Heimtückische ist, Kinder merken oft lange nicht, dass sie manipuliert werden. Und wenn sie es merken, schämen sie sich oder haben Angst, Ärger zu bekommen.
Leider ist das Phänomen keine Seltenheit. In Deutschland gibt es dazu eine klare Gesetzeslage. Der Versuch allein kann schon strafbar sein. Cybergrooming kann zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren führen. Wenn ein Verdacht besteht, sollten Sie als Eltern direkt die Polizei einschalten. Wichtig ist hier, bitte machen Sie keine Screenshots von pornografischen Inhalten, egal von wem Sie sind. Damit machen Sie sich selbst strafbar. Lassen Sie sich von der Polizei beraten, wie Sie Beweise sichern können. Sie können einen Vorfall auch bei Zebra unter fragzebra.de melden. Dort werden Sie dann über weitere Schritte beraten. Fragzebra.de ist eine Webseite, auf der Sie über einen Chatbot Fragen rund um digitale Medien stellen können. Unter dem Reiter Themenwelten finden Sie viele verschiedene Themen beschrieben, wie eben Cybermobbing, Cybergrooming, Selbstgefährdung im Netz und viele andere Themen, zu denen Sie Informationen lesen können.
Klare Regeln für den Umgang mit Fremden im Chat können Ihre Kinder schützen. Es ist sinnvoll, regelmäßig mit Ihren Kindern über Online-Kontakte zu sprechen und sie dazu zu ermutigen, keine Bilder an Fremde zu schicken. Da viele Kinder bzw. Jugendliche sich unwohl fühlen, mit ihren Eltern über das Thema zu sprechen, kann es auch manchmal sinnvoll sein, sie vorsorglich auf anonyme Beratungsangebote aufmerksam zu machen.
Während für jüngere Kinder am besten gelten sollte, dass sie gar nicht mit Fremden online kommunizieren, sind solche Beschränkungen bei Jugendlichen nur noch schwer durchsetzbar. Regeln für Online-Kommunikation können Sie frühzeitig einführen und mit Ihren Kindern fest vereinbaren. Es sollte klar sein, dass Jugendliche den Kontakt mit fremden ChatpartnerInnen in folgenden Fällen sofort abbrechen und Rat bei bekannten Vertrauenspersonen oder einer anonymen Beratungsstelle einholen sollten. Wenn einmal das Gespräch auf Sexualität bzw. bisherige sexuelle Erfahrungen gelenkt wird, dann wenn Geldgeschenke oder andere Vorteile, zum Beispiel in Online-Spielen, angeboten werden oder wenn das Zuschicken von Bildern oder Videos verlangt wird oder die Webcam genutzt werden soll. Oder eben auch, wenn das Gespräch in einem privateren Kommunikationskanal, zum Beispiel Skype oder andere Messenger, E-Mail oder Telefon, verlagert werden soll. Und wenn ein Online-Treffen vorgeschlagen wird.
Da die Täter häufig ähnlich manipulative Strategien anwenden, können Sie Ihr Kind auf diese Warnzeichen präventiv vorbereiten. Kindern und Jugendlichen sollte außerdem klar gemacht werden, dass sie Online-Kontakte jederzeit beenden können, wenn ihnen etwas unangenehm ist. Machen Sie sie darüber hinaus mit den Melde- und Blockiersystemen vertraut, die es auf allen gängigen Plattformen gibt. Sie können außerdem bei der Einrichtung der Online-Profile Ihrer Kinder helfen, besonders bei der Privatsphäre und Sicherheitseinstellung. Leider sind die Grundeinstellungen der Dienste für Kinder und Jugendliche unsicher, sodass zum Beispiel Kontaktaufnahme durch Fremde möglich ist oder hochgeladene Bilder für alle sichtbar sind.
Und ganz wichtig, bitte richten Sie keine Schuldzuweisung an Ihre Kinder. Die Täter sind Profis darin, Kinder und Jugendliche zu manipulieren. Prävention, Unterstützung und Verständnis sind hier entscheidend. Und auch hier können Sie sich professionelle Beratung suchen. Sie finden zum Beispiel unter clicksafe.de, schau-hin.info oder auch anderen Websites weitere Informationen zum Thema.
Okay, und nun zum dritten Schlagwort, Hate Speech. Gemeint sind damit hasserfüllte, beleidigende oder auch diskriminierende Kommentare, oft auch üble Nachrede oder Verleumdung. Diese Äußerungen richten sich in der Regel gezielt gegen Einzelpersonen oder ganze Gruppen, beispielsweise aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. Es geht darum, Menschen aufgrund bestimmter Merkmale herabzuwürdigen.
Und Kinder und Jugendliche können von dieser Hassrede auf ganz unterschiedliche Weise betroffen sein. Sie können selbst Opfer von Beleidigungen oder Mobbing werden, sie können als Zeugen solche Inhalte sehen und dadurch verstört werden oder selbst auch zu Tätern werden.
Ja, und das ist ein entscheidender Punkt. Denn auch wenn Kinder und Jugendliche aus Übermut oder Unwissenheit Hate Speech verbreiten, kann das auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Taten wie Volksverhetzung, Beleidigung oder Bedrohung sind klare Strafbestände, die in Deutschland verfolgt werden. Auch wenn die Strafmündigkeit erst ab 14 Jahren beginnt, können Jugendliche zur Verantwortung gezogen werden.
Das bedeutet, Eltern sollten nicht nur das Opfersein ihrer Kinder im Blick haben und sie schützen, sondern ebenso ihre Verantwortung als Absender von Inhalten.
Ganz genau. Der wichtigste Lernprozess ist hier, was ich online schreibe, hat Konsequenzen. Für andere und für mich selbst. Ob es der Verlust des Social-Media-Accounts ist, zivilrechtliche Forderungen oder im schlimmsten Fall eine strafrechtliche Verfolgung.
Plattformen sind außerdem gesetzlich verpflichtet, offensichtliche Hassrede schnell zu löschen und auch NutzerInnen können die Inhalte aktiv melden. Außerdem gibt es hier Meldestellen wie zum Beispiel jugendschutz.net, respektimnetz.de, die professionelle Unterstützung anbieten und teilweise auch stellvertretend Strafanzeige erstatten.
Sie als Eltern können hier aktiv werden, indem Sie Haltung zeigen und eine klare Linie ziehen. Das heißt, sprechen Sie mit Ihren Kindern über respektvollen Umgang. Sie können außerdem auch die Quellenkompetenz Ihrer Kinder prüfen und fördern. Also, das ist die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen und zu erkennen, wann Falschmeldungen oder Hetze verbreitet werden.
Wenn wir das also nochmal zusammenfassen wollen, lässt sich also sagen, Eltern haben zum einen eine Aufsichtspflicht. Das heißt, sie müssen ihr Kind schützen und gleichzeitig aber auch die Selbstständigkeit fördern. Dazu gehört auch, sich selbst zu informieren über Plattformen, Apps und Risiken. Denn Kinder nehmen Eltern eben nur dann erst wahr, wenn sie merken, okay, die verstehen, worum es geht.
Im Ernstfall können Eltern Chats kontrollieren oder technische Maßnahmen einsetzen. Aber das sollte nur mit Augenmaß und im Notfall passieren. Auch Ihre Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre und zu viel Kontrolle kann dem Vertrauensverhältnis auch schaden.
Wichtiger als Kontrolle ist die Beziehung. Kinder, die spüren, dass ihre Eltern zuhören und vertrauen, sind auch eher bereit, Probleme zu teilen.
Zum Abschluss vielleicht noch ein paar praktische Tipps. Sprechen Sie regelmäßig über Online-Erlebnisse, so selbstverständlich wie über den Schulalltag.
Treffen Sie gemeinsame Vereinbarungen. Welche Apps darf mein Kind nutzen? Wie sind die Privatsphäre-Einstellungen? Welche Zeiten sind okay?
Und suchen Sie bei Problemen vertrauenswürdige Informationen. Netzwerke, LehrerInnen, Beratungsstellen, Elterninitiativen oder psychologische Hilfe. Denn niemand muss alleine damit umgehen.
Ja, Annika, worüber sprechen wir denn eigentlich in der nächsten Folge?
Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit sogenannten Filterblasen und Echokammern, also spezielle Dynamiken, die durch Algorithmen in virtuellen Räumen verstärkt werden können, und über aktuelle besorgniserregende Phänomene.
Wenn Sie noch mehr erfahren möchten zu den Themen, die wir in der heutigen Folge besprochen haben, finden Sie in der Beschreibung dieser Podcasts alle Quellen und weitere Links zum Thema internetbezogener Störungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Mitarbeiterinnen des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité Universitätsmedizin Berlin. Das MEKI-Projekt wird in Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee durchgeführt und durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in der Förderlinie RehaPro gefördert. Das Modellprojekt wird in der Klinik Schönsicht in Berchtesgaden umgesetzt.